Guten Morgen auch nochmal von mir. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Marc und ich hatte eigentlich hier stehen, ich habe die Freude, heute für uns predigen zu dürfen. Mittlerweile sehe ich es mehr als Herausforderung. Und zwar, also ich finde es krass, ich war vorhin eigentlich ganz entspannt und dachte so, ja, läuft schon. Und jetzt haben wir so eine Zeit und mir wird bewusst, ich sitze da und denke mir, so ein heiliger Gott und so eine lausige Predigt, das ist echt irgendwie, passt es nicht zusammen. Ich finde es krass, dass mir wurde es gerade neu bewusst. Und das Coole für einen Prediger ist eigentlich, jetzt ist alles mucksmäuschenstill. Jetzt habt ihr die Ehrfurcht bekommen und das ist eigentlich cool für mich. Deshalb mag ich Predigen auch lieber als Moderation. Ich bin nämlich total stressanfällig, wenn Leute reden. Deshalb ist es cool, dass ihr alle still seid. Genau, ich fange einfach an zu beten, sonst erzähle ich hier noch irgendwelchen Stoß. Papa, du bist ein heiliger Gott, Gott. Du bist ja alles, was wir gerade gehört und gesungen haben, Gott. Und wir begreifen es so oft nicht, Herr. Wir verstehen es vielleicht mit unserem Kopf, aber doch so wenig mit unserem Herzen, Herr. Wir wissen es, aber handeln nicht danach oder vergessen es oder verdrängen das, Gott. Und ich bitte um deine Gnade jetzt, Gott. Ich bitte dich, dass du uns begegnest, Herr. Dass wir Begegnung haben durch diese Predigt, durch dein Wort, Gott. Und ja, wir sind alle Sünder, Herr, und wir sind alle nicht bereit, um dir in vollem Maße in deiner Herrlichkeit zu begegnen, Gott. Es würde uns verzehren, es würde uns aufs Angesicht schmeißen, Herr. Es würde uns im schlimmsten Fall oder vielleicht im besten Fall töten, Herr. Du bist so viel mehr, als wir verstehen und was wir ausdrücken können, Gott, und wozu unsere Worte reichen, Herr. Und ich bitte dich einfach, lenk du meine Zunge heute Morgen und lass mich verschweigen, was nicht von dir ist, und lass mich sagen, was von dir ist, Gott. Ich bitte dich wirklich, dass du sprichst, Gott, dass du ja aus deinem heiligen Wort uns begegnest und zu uns redest, Herr, und eine Botschaft hast, Herr, für jeden von uns heute Morgen, Gott. Ich danke dir, dass du hier bist und das ist das Wichtigste, das ist, was zählt, Herr, nicht unsere Gemeinschaft, nicht unser Lobpreis, nicht diese Predigt, Herr, sondern dass du, der allmächtige Gott, hier mitten unter uns bist, Herr, und wir trotzdem noch atmen und wir trotzdem noch stehen können, Gott. Und das ist unglaublich, Herr, und lass uns das mehr verstehen, heute Morgen, wer du bist und wie du bist, Herr. Amen. Genau, wir befinden uns ja gerade in der Predigtreihe Weltbeweger und schauen uns da durch die Apostelgeschichte hindurch die Entwicklung der Gemeinde Gottes oder die Gemeinde an sich an. Und wir haben schon gehört, wie die Gemeinde in Jerusalem sozusagen geboren ist, wie sie gewachsen ist. Wir haben zuletzt gehört, wie sie verfolgt wird in Jerusalem, wie dadurch sie sich verteilt und das Evangelium in die umliegenden Ortschaften kommt und die Gemeinde aus Jerusalem herauswächst und durch diese Verfolgung neues Wachstum entsteht. Und ihr habt ja immer als Hausaufgabe aufzulesen, was wir als nächstes behandeln. Weiß denn jemand? Ne, steht nicht dran. Ich klicke selber, also noch nicht weiterklicken. Was wir heute für ein Kapitel haben? Einer? Neun. Hat jemand es auch gelesen und weiß, um was es geht? Die nicht im Frühgebet waren, das wäre Schummeln. Die haben es ja gehört. Komm, einer. Naja, schade. Also es geht um einen weiteren Meilenstein, würde ich sagen, in der Geschichte der Gemeinde. Und zwar geht es um die Bekehrung von dem Christenverfolger Saulus hin zu dem späteren Heidenmissionar Paulus. Und ohne dessen Wirken wir vielleicht hier gar nicht heute uns versammeln würden, hier nicht sitzen würden, weil das Evangelium. Gut, Gott hätte vielleicht jemand anderen benutzen können, aber einfach Paulus war maßgeblich daran beteiligt, dass wir heute hier sitzen, sagen wir es vielleicht so rum. Und ich möchte mit euch anhand dieser Bekehrung von Saulus, oder ich möchte es benutzen als ein Musterbeispiel, um für jede Bekehrung euch zu zeigen, das ist ein Beispiel, das Gott uns gegeben hat für Bekehrung von Menschen zu ihm hin allgemein. Und wir wollen uns angucken, welche Rolle Gott dabei spielt. Ich möchte mit euch angucken, welche drei Dinge es für eine Bekehrung braucht und noch, was wir eigentlich mit Bekehrung zu tun haben. Bevor wir jetzt aber in unsere Geschichte oder in den Predigtext reingehen, möchte ich mit einem Bild anfangen. Die Chrissy hört sich immer meine Predigten an und gibt dann immer so ein bisschen Feedback. Diesmal war es gutes Feedback. Sie hat nur gesagt, bring am Anfang noch so einen Schocker. So, die Leute müssen konzentriert sein. Von daher wollte ich hiermit anfangen. Jetzt ist es auf einmal nicht mehr lustig. Ja, das ist ein ganz reales Bild. Ich weiß nicht, ob man es einigermaßen erkennen kann. Wenn nicht, beschreibe ich es euch. Man sieht in der hinteren Reihe stehend Soldaten des, oder weiß nicht, ob man es Soldaten, Kämpfer des Islamischen Staats und vorne dran eine Reihe von knienden Gefangenen. Und die knien da, weil sie gleich hingerichtet werden. Das Bild zeige ich euch, weil genau wie es damals in der Gemeinde Gottes war, gibt es heute auch Verfolgung. Und genauso brutal, wie sie damals war, ist sie heute auch noch. Und es ist was, was uns nicht betrifft und wo wir weit von weg sind, wo wir uns nicht reindenken können in die Jerusalemer Gemeinde oder in die Gemeinde von zur Zeit der Apostelgeschichte. Aber trotzdem das auch nicht vergessen, dass insgesamt 100 Millionen Christen, ich weiß es nicht, die Zahl, ungefähr unter Verfolgung leiden in der Welt. Und das ist nur ein Beispiel in Syrien, Irak, gibt noch viele, viele andere Länder. Genau, wir werden nachher noch mal ein bisschen einen Bogen dazu spannen, auch zu sehen, was Gott auch da tun kann. Also habt es so ein bisschen im Hinterkopf. Genau, unsere heutige Geschichte, also die Bekehrung des Saulus. Ich entschuldige mich vorne rein schon mal, es ist unglaublich schwierig. Saulus, der zu Paulus wird, ich sage immer wieder Paulus, obwohl ich eigentlich Saulus sagen will. Aber im Endeffekt ist es ja erstmal die Bekehrung des Saulus. Zumindest ist das sein hebräischer Name, und da er ja Jude war. Also der Saulus. Entschuldigt, wenn ich Paulus sage, ich rede von derselben Person, wechsle nur manchmal wahrscheinlich aus Versehen ab. Genau, das steht eben in der Apostelgeschichte, Kapitel 9 haben wir gesagt, eigentlich das ganze Kapitel, und wir lesen heute die Verse 1 bis 18. Der ihr es zu Hause schon gelesen habt, brauchen wir es jetzt ja nicht nochmal lesen, wisst ihr schon alles. Nein, wir lesen es nicht am Stück, aber wir gehen es Abschnitt für Abschnitt zusammen durch. Und zwar... Das war eins zu viel. Die ersten zwei Verse zunächst mal. Da steht: Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, so wurden auch die Jünger Christi genannt, diese Gemeinschaft, die des Weges war, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. So, das ist der Anfang von der Bekehrungsgeschichte von Saulus. Schon geht's los. Bevor wir jetzt aber einsteigen, möchte ich nochmal kurz eine Wiederholung mit euch machen zu der Situation, in der wir uns befinden. Wir haben schon gesagt, die christliche Gemeinde steht unter Verfolgung. Christen werden für ihren Glauben an Jesus Christus als ihren Messias ins Gefängnis geworfen oder getötet, wie wir es auch von Stephanus gehört haben. Ich meine vor 3 Wochen. Und einer dieser führenden Beteiligten dieser Christenverfolgung, das war eben Saulus. Und der war auch, das fand ich interessant, das war mir vorher nicht bewusst, der war der führende oder der verantwortliche Pharisäer bei der Steinigung von Stephanus. Also der war nicht nur so ein Mitläufer, der war der Typ, der verantwortlich war. Also Saulus, ein ausgebildeter Pharisäer, ein ehemaliger Schüler von einem ziemlich bekannten, zur damaligen Zeit Rabbiners, dem Gamaliel. Er war ein leidenschaftlicher, er war ein gottesfürchtiger Jude, der sich auch extrem gut in den jüdischen Schriften auskannte. Und für Saulus gab es von dem her, von seinem Hintergrund, von seiner Ausbildung, eigentlich nur zwei Möglichkeiten bezüglich Jesus Christus. Ja, der hat von dem gehört, er hat ihn bisher nicht persönlich getroffen gehabt, aber er hat natürlich von ihm gehört und es gab zwei Möglichkeiten. Entweder Jesus ist der von Gott versprochene Retter, ist der Messias, dann musste er ihm nachfolgen. Ja, wenn das der Messias ist, den Gott geschickt hat, dann gilt es, ihm nachzufolgen. Und die zweite Möglichkeit ist, Jesus war ein Gotteslästerer, war ein Mensch, der behauptet hat, der Messias zu sein, Gott zu sein, und dann ist er vollkommen zu Recht als Gotteslästerer zum Tode verurteilt worden. Und dann ist es auch völlig legitim, diese Nachfolger, die ebenfalls Gotteslästerer sind, zu verfolgen und nach dem jüdischen Gesetz zu bestrafen. Und für Paulus, der hat sich den Messias anders vorgestellt, wie viele zu der damaligen Zeit, als Jesus kam, und er war der festen Meinung, Jesus ist nicht der Messias. Und deshalb war seine Aufgabe, und das war für ihn ganz klar, er muss Gottes Namen in Ehren halten. Er kann das nicht zulassen, dass es Gotteslästerung betrieben wird. Und deshalb wollte er diese neue Strömung, diese Christen, die aus dem Judentum hervorgingen, eben vernichten. Wir lesen am Anfang, er schnaubte Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Ich fand das eine in der Elberfelder Klasse, Drohung und Mord schnauben. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Vorher hatte ich immer so das Bild, ja, der hat schon Christenverfolgung betrieben. Es ist eigentlich blöd, so zu denken. Wie kann man so ein bisschen Christenverfolgung betreiben? Macht man schon ganz oder gar nicht. Aber ich konnte mir das gut vorstellen, wie Paulus voller Hass ist und er meint es wirklich ernst. Er will nicht nur so, ja, ich will jetzt Christen töten, das war nicht seine Motivation, sondern das war ein aus Gottesfurcht heraus bestimmtes Gefühl. Also Saulus hasste die Christen wirklich. Ja, sie waren in seinen Augen gefährliche Irrlehrer, die seine Geschwister, die Juden, vom rechten Weg abbringen. Ja, wenn man sich hineinversetzt so ein Stück weit, dann kann man auch verstehen, weshalb der Drohung und Mord schnaubt. Und dass sie vom rechten Weg abgebracht werden, die Juden, das wollte er eben mit aller Macht verhindern. Und deshalb hat er die Christen so sehr gehasst. Deshalb hat er Freude, in Anführungsstrichen, oder wir lesen es ja, ihm gefiel es, als Stephanus getötet wurde. Weil er überzeugt war, das Richtige für Gott zu tun. Und ich habe vorhin schon gesagt, durch diese Verfolgung, die mit auch durch Paulus kam, wurde die Gemeinde aus Jerusalem sozusagen ein bisschen versprengt in die umliegenden Gebiete, nach Samarien haben wir gehört. Es haben sich dort wieder kleine Gemeinden gebildet und in unserer heutigen Geschichte nehmen wir es, ging bis nach Damaskus. Das ist der Ort, wo die Bekehrung oder kurz davor, wo die Bekehrung von Saulus stattfindet. Und das ist ein Ort, der liegt nordöstlich, ungefähr 260 Kilometer von Jerusalem. Das entspricht so einer einwöchigen Fußreise. Und bis dorthin sind die Christen eben geflohen und haben auch dort das Evangelium, die gute Botschaft weiter verbreitet unter den dort lebenden Juden. Also in Damaskus gab es auch eine relativ große, eine sehr gottesfürchtige jüdische Gemeinde. Und dort haben sie eben das Evangelium weitererzählt und auch so, dass in den Ortschaften und auch in Damaskus um Jerusalem rum das Evangelium und die Gemeinde weitergewachsen ist. Und dem wollte Saulus eben Einhalt gebieten. Er war fest entschlossen, zu sagen, hey, das Evangelium darf sich nicht weiter ausbreiten. Und hat sich eben auf den Weg gemacht nach Damaskus. Warum jetzt nach Damaskus, wissen wir nicht. Warum ausgerechnet dort? Vielleicht war das einfach eine wichtige Position, wo er gesagt hat, hey, da könnte sich's noch schneller von verbreiten, wir müssen es dort aufhalten. Auf jeden Fall geht er nach Damaskus, er bittet sich noch vom Hohepriester, in Jerusalem die Berechtigung, also diese Briefe, die er angefordert hat, war die Berechtigung in der jüdischen Gemeinde in Damaskus gegen Anhänger von Jesus vorzugehen. Und es hat ihm auch die Unterstützung der jüdischen Gemeinde zugesichert, weil so wie der Papst das Oberhaupt der Katholiken ist, eben der Hohepriester für die damalige jüdische Gemeinschaft die Autorität war. Und auch das fand ich wieder so, will ich nur in einem Nebensatz erwähnen, eine ganz spannende Sache. Nämlich Paulus, haben wir vorhin gehört, war ein Pharisäer und der Hohepriester war ein Sadduzäer. Und das waren eigentlich verfeindete jüdische Gruppen. Die hatten unterschiedliche Ansichten, zum Beispiel über die Auferstehung und ähnliches, also auch um grundlegende Sachen. Und waren jetzt nicht befreundet. Aber Paulus wendet, als Pharisäer wendet sich an den Sadduzäer und der gibt ihm diese Berechtigung. Sie waren in diesem Ziel, die Christen zu verfolgen, waren sich die Juden einig. Wie gesagt, fand ich super spannend, vielleicht der ein oder andere von euch ja auch. Also Paulus zieht Richtung Damaskus, das Ziel ist klar, Gemeinde dort vernichten, also die christliche Gemeinde. Aber das Coole ist, Jesus hat einen anderen Plan. Ja, Paulus hat seinen Plan, aber Jesus hat einen anderen und das lesen wir in den nächsten Versen. 3 bis 9. Als er, also Paulus oder Saulus, aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, also mit Saulus, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. So, was passiert hier? Um es ganz kurz zu fassen, was wir gerade gelesen haben, ist, dass Jesus Saulus beruft. Wenn wir uns nochmal ein bisschen reindenken in diese Situation, wir haben Saulus, wir haben gesagt, er ist fest entschlossen, diese Gemeinde zu vernichten, der will seinen Plan durchführen, der hat bewaffnete Männer vom hohen Priester dabei, die laufen so ein bisschen hinter ihm her, weil er Pharisäer, darf nicht mit den Leuten laufen, das heißt, er läuft voraus, sie laufen ein Stück hinterher, sind auf dem Weg nach Damaskus, ist nicht mehr weit, er sieht schon die Stadt, war wohl eine relativ große Stadt, alles weiße Häuser, ziemlich eindrucksvoll. Und er läuft, hat vielleicht über irgendwas nachgedacht, keine Ahnung, und auf einmal wird's hell. So hell, dass er nichts mehr sieht. Und wer von euch vielleicht schon mal so in die Mittagssonne so direkt reingeguckt hat oder bei einer Sonnenfinsternis so ohne Brille, ich habe das bei der letzten, bei dieser Halb, habe ich die Brille irgendwie zu schnell abgenommen und hatte noch reingeguckt. Also war schon hell. So ungefähr stelle ich mir es vor, nur noch viel heller. Und dieses Licht, von dem wir hier lesen, ist genau das, was wir vorhin auch gehört haben. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was ihn zu Boden fallen lässt, was ihn in das Augenlicht nimmt. Und ist so wahrscheinlich um viel krasser, als was wir uns vorstellen, als das Licht, das wir kennen, die Helligkeit, die wir kennen. Also es wird hell, er stürzt zu Boden und ist vielleicht gerade so im Moment dabei, sich zu fragen, was passiert hier eigentlich, was ist hier los, warum wird es hier hell, warum stürzt sich zu Boden, und hört dann schon eine Stimme. Die für ihn unbekannt ist, die wahrscheinlich ziemlich laut ist, ziemlich bestimmt auch mit ihm redet. Und ich kann mir auch so vorstellen, die schon so ein bisschen vorwurfsvoll, vielleicht auch zornig ist. So im Sinne von: Saul, warum verfolgst du mich? Und ich glaube, Saulus liegt da auf dem Boden, geblendet, sieht nichts, wird angeschrien, warum er jemanden verfolgt. Und ich glaube, der wusste ganz genau, was gerade abgeht. Also ich meine, was war sein Plan? Wen hat er verfolgt? Er hat verfolgt Jesus Christus. Jetzt wird's hell, er fällt zu Boden, eine Stimme vom Himmel fragt ihn, wen er verfolgt. Ja, also dann kommt Paulus Antwort und ich glaube, er antwortet mit einer Frage. Er fragt Jesus: Wer bist du, Herr? So als wüsste er es nicht. Und ich glaube, vielleicht war er sich noch nicht sicher, aber ich glaube, er hat schon eine Ahnung gehabt, mit wem er es da zu tun hat. Und das schwingt auch schon mit in diesem Wort, das hier mit Herr übersetzt ist. Dieses Wort drückt aus oder verwendet man normalerweise jemand gegenüber, der Macht über einen selbst hat. Ein Besitzer, wenn man Sklave ist, oder ein Gebieter, wenn man Soldat ist. Und das Spannende ist, es ist auch ein Wort, das oft die Jünger Jesu verwendet haben, wenn sie Jesus angesprochen haben, weil in diesem Wort die göttliche Macht Jesu mitgeschwungen ist. Und dieses Wort benutzt Paulus oder Saulus in seiner Frage: Wer bist du, Herr? Und ich bin mir sicher, wenn er es nicht wusste, hat er es doch extrem, extrem geahnt, mit wem er es da zu tun hat. Und Jesus bestätigt seinen Verdacht ja sofort, sagt: Ich bin's, Jesus. Ja, du verfolgst mich, du weißt, wen du verfolgst. Ich bin es, Jesus. Und Paulus oder Saulus noch in dem Moment weiß, es ist Jesus Christus, es ist der Auferstandene. Und er wusste, Jesus wurde gekreuzigt, für ihn war klar, Jesus war tot, Jesus hat gelebt, das hat er mitbekommen. Und das Entscheidende war, Jesus war auferstanden, sonst könnte er jetzt nicht zu ihm sprechen. Und in dem Moment dreht sich in Paulus' Leben diese Sichtweise auf Jesus Christus. Den er bis jetzt verfolgt hat, weil er ein Gotteslästerer hielt. Und dieser Jesus ruft jetzt den Verfolger in die Nachfolge. Er macht aus Saulus, dem Verfolger, Paulus, den Nachfolger. Und da möchte ich zum ersten Punkt kommen. Schon ganz viel geredet. Es geht ab sofort ein bisschen schneller, zum Glück. Ich muss mich auch ein bisschen sputen, wenn ich auf die Uhr gucke. Der erste Punkt ist: Gott beruft, wen er will. Saulus war ein absoluter Gegner Gottes, aber Gott wollte ihn retten. Ja, Paulus hat es nicht annähernd verdient, dass Gott ihn rettet. Ich gehe davon aus, dass Paulus wahrscheinlich der größte und gefährlichste Gegner von Jesus, vielleicht sogar in der ganzen Geschichte der Menschheit war. Ja, da wäre es noch die Möglichkeit gewesen, die Gemeinde, dieses Evangelium sozusagen im Keim zu ersticken. Und definitiv hatte Paulus die Motivation, das auch zu tun. Und rein menschlich gesehen, also wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, wenn ich drüber nachdenke, dann hätte Gott Saulus niemals retten dürfen. Der hat die Gemeinde verfolgt. Ja, warum sollte der ihn retten? Der hätte ihn einfach töten müssen. Helles Licht und verpuffen lassen oder sowas. Das wäre das gewesen, wie man sich das vorstellt. Ja, das wäre die angemessene Strafe gewesen. Und in so Situationen merke ich immer bei mir selbst, dass ich dahin tendiere, unsere oder meine Rettung doch von Leistung, von Verdienst abhängig zu machen. Ja, das ist doch so ein, ich weiß, die Bibel sagt das anders, aber so ein bisschen verdiene ich es ja doch. Ich bin ja doch ein ganz guter Kerl. Ja, oder ach, ich bin eigentlich schon echt guter Christ und von daher hatte Gott ja auch einen Grund, mich zu rufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht bin ich der Einzige, dem es so geht. Aber dann wäre die Predigt für mich schon hilfreich. Aber wenn du als Beispiel, wenn du drüber nachdenkst, gehen wir davon aus, irgendein netter, hilfsbereiter Mensch, Nachbar von dir, ist immer gut zu allen anderen, eigentlich redet nicht schlecht über andere, also so ein echt guter Typ. Und du sollst jetzt drüber nachdenken, ob Gott den retten soll oder Kontrastprogramm Adolf Hitler. Der hat Millionen Menschen den Tod gebracht. Ja, ist so für uns das absolut Böse aus unserer Geschichte. Und da ist die Frage, wo würdest du dahin tendieren? Wen sollte Gott retten? Muss man gar keine Antwort geben. Mir geht es nur darum, ob ihr so ein bisschen verstehen könnt, wo ich hin will. Was ich meine mit dem Punkt, dass man es doch so ein bisschen verdient. Auch wenn wir im Kopf wissen, dass nichts mit unserem Verdienst zu tun hat. Was wäre, wenn Jesus Adolf Hitler erschienen wäre? Keine Ahnung, 7. Mai 1945. Und er hätte sich bekehrt. Wäre das so ein Punkt, wo es dir so ein bisschen sauer aufstoßen würde, so: Jesus, was machst du eigentlich? Und ich glaube, mit Saulus ist es ähnlich. Ich will jetzt Saulus nicht direkt mit Adolf Hitler vergleichen, aber ich sehe da schon so einige Parallelen. Ja, beide sind große Feinde von Gott und seinem Volk. Ja, sie haben es beide absolut nicht verdient, dass Gott sie liebevoll zu sich zieht und sie rettet. Und doch sucht Gott vollkommen frei und souverän einen davon aus. Den einen rettet er und den anderen nicht. Und das Spannende ist, finde ich, Saulus hat überhaupt keine Anstalten gemacht, Jesus als seinen Herrn zu suchen. Der war gerade auf einem völlig anderen Trip. Ja, der war nicht offen für den christlichen Glauben. Das ist so ein christlicher Slogan. Oh, derjenige ist voll offen und ja, für den müssen wir beten. Der ist überhaupt nicht offen. Nee, wisst ihr, also ich meine, ich darf das Wort nicht sagen, es ist piep, egal, ob jemand offen ist oder nicht. Ja, Paulus war der größte Gegner Gottes zu dieser Zeit. Er wollte, seine einzige Mission war, Jesu Leib zu töten auf dieser Erde. Und trotzdem wollte Gott ihn retten. Und in dem Punkt, finde ich, wird es nochmal spannender, weil nicht nur Saulus und Adolf Hitler sind Feinde Gottes gewesen oder sind, sondern auch dieser nette, freundliche Mensch, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und es wird noch spannender, auch jeder von uns hier im Raum ist von seiner menschlichen Natur aus ein Feind Gottes. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder warst du ein Feind Gottes oder du bist ein Feind Gottes, wenn du heute Morgen hier sitzt. Und das Ganze ist man so lange, bis Gott einen zu seinem Kind macht. Die Bibel ist da sehr, sehr klar und sagt uns, dass wir es nicht verdient haben, von Gott gerettet zu werden. Wenn wir nach unserem Verdienst gehen, was wir menschlich so leicht tun, dann haben wir alle dasselbe Schicksal. Nämlich, dass wir ewige Verdammnis getrennt von Gott haben, was wir auch die Hölle nennen. Also Gott hat dich nicht gerufen, weil du toll bist, weil du ein gutes Leben geführt hast. Auch nicht, weil er wusste, wie toll du dich als Christ machen würdest, sondern einfach nur, weil er es wollte. Ja, das war Gottes Grund, dich zu rufen und dich zu deinem Kind zu machen. Und in dieser Hinsicht, das ist ein Vergleich, der ein bisschen hinkt, aber ich stelle es mir so ein bisschen vor, in dieser Hinsicht Gott wie ein Fußballtrainer. Ein Trainer ist derjenige, der frei auswählt. Der entscheidet, welche Mannschaft spielt, wer zu seinem Team gehört. Ja, nehmen wir, ich denke, den kennen alle, Pep Guardiola, Trainer von Bayern München. Den interessiert ein Piep, was die Zuschauer denken. Den interessiert auch komischerweise überhaupt nicht, was ich denke. Ich würde die Mannschaft anders aufstellen als Pep Guardiola. Ich meine, er hat ein bisschen mehr Erfolge vorzuweisen, aber minimal. Nein, er versteht ihr, was ich meine, der stellt die Leute halt auf den Platz, der sollte vielleicht nach Leistung gehen, da hakt das Beispiel ein bisschen, aber das muss er nicht. Wenn er sagt, keine Ahnung, deine Nase gefällt mir nicht, du spielst nicht, dann kann er es machen. Er hat die Autorität, auf den Platz zu schicken oder in sein Team zu stellen, wen er möchte. Und so ist es halt auch bei Gottes Team, er beruft, wen er will. Und da geht es noch weiter, er beruft nicht nur, wen er will, sondern er auch, wann er will und wie er will und in welcher Situation er will. Ja, bei manchen ist es im Kindesalter, bei manchen auf dem Sterbebett, bei einem ist es ein helles Licht und Blindheit, also bei Paulus haben wir das gehört, weiß nicht, ob es bei einem von euch war. Bei manchen ist es durch einen Traum, bei einem anderen ist es so ein länger wirkender Prozess, wo man immer wieder nachfragt und Bibel liest und was weiß ich. Und manche sehen in dem Moment vielleicht so aus, als wären sie suchend, so für uns äußerlich, und manche, als wären sie völlig verschlossen. Ja, aber das ist alles halt überhaupt nicht ausschlaggebend für Bekehrung. Und auch eine spannende Aussage, mir geht es so, ich habe oft immer dafür gebetet, und ich glaube auch nicht, dass es 100% falsch ist, aber dieser Spruch vom vorbereiteten Boden, dass Gott vorbereitet, und ich glaube, das ist auch ein gutes Gebet, weil wir für Menschen beten und wir sollen für Menschen beten, dass Gott schon in ihnen wirkt, bevor irgendein Event ist oder sonst was. Aber das Wichtige ist, Gott braucht keinen vorbereiteten Boden. Ja, Gott kann das tun und das sehen wir bei Saulus. Und ich möchte euch dazu nochmal hinkommen zu unserem ersten Bild, ganz am Anfang, ganz kurzen Artikel vorlesen von der Bekehrung eines Kämpfers des Islamischen Staates. Und zwar ist es wohl von Jugend mit einer Mission, ist das veröffentlicht worden, auch von einer anderen Zeitschrift zitiert. Der Gotteskrieger, dieser IS-Kämpfer, hatte nach eigenen Angaben zahlreiche Christen ermordet. Er habe dies mit Freude getan, sagte er gegenüber Jugend mit einer Mission. Das christliche Missionswerk berichtet über die Bekehrung des Islamisten, nachdem ihm ein Christ vor seiner Ermordung eine Bibel mit den Worten gab: Ich weiß, dass du mich töten wirst, doch ich schenke dir meine Bibel. Ab diesem Zeitpunkt las der Empfänger die Bibel, berichtet Jugend mit einer Mission. Anschließend träumte er mehrfach von einem Mann in Weiß, der sagte: Du tötest mein Volk. Mehr und mehr fühlte er sich krank und unbehaglich bei dem, was er tat. In einem weiteren Traum beruft ihn Jesus, dass er ihm nachfolgen soll. Und so erschien dieser junge Mann und fragte, wie er ein Nachfolger von diesem Jesus Christus werden könne. Ich habe das zufällig, weil jemand das auf Facebook geteilt hat, gelesen und mich hat sofort an Paulus erinnert. Hey, du verfolgst mein Volk und jetzt folgst du bitte mir nach. Ja, so einfach funktioniert es bei Gott. Und noch viel spannender, wir lesen hier auch wieder, er hat zahlreiche Christen ermordet, er hat es mit Freude getan. Aber was wichtig ist für uns, unser Gott ist ein Gott, der seine Gnade den größten Sündern zuteil werden lässt. Ja, selbst diejenigen, die sein Volk verfolgen und töten, die kann Jesus Christus berufen und erretten. Das ist dieser erste Punkt, Gott beruft, wen er will. Egal, ob ein braver Vorstadtbewohner, ein IS-Kämpfer, der dutzende Christenleben auf dem Gewissen hat, Gott kann jeden retten. Und das ist doch eine erfreuliche Nachricht. Also wenn du Saulus bist heute Morgen, egal wie schlecht du bist, egal wie viele Sünden du angehäuft hast, ich glaube nicht, dass es gefühlt so viel ist wie bei dem IS-Kämpfer. Und trotzdem kann Jesus dich retten, wenn er das will. Und mit diesem ersten Punkt ganz eng zusammen ist der zweite Punkt, nämlich welche drei Dinge es für eine Bekehrung braucht. Und das ist super einfach zu merken, das ist ganz cool. Es braucht drei Dinge. Das erste ist Gottes Gnade, das zweite ist Gottes Gnade und das dritte ist Gottes Gnade. Das ist ganz einfach zu merken. Ich dachte mir, die Bibel macht so viele Wiederholungen, wenn was wichtig ist. Das könnt ihr euch einfacher merken, die drei wichtigsten Punkte für Bekehrung. Wenn wir uns das anschauen, diese Bekehrung von Saulus, ich finde es offensichtlich. Es war nicht Saulus Wollen, es war nicht Saulus Tun, sondern es war nur Gottes Gnade, die Bekehrung in Saulus gewirkt hat. Ja, wir singen dieses Lied, Allein deine Gnade genügt, ab und zu. Herr Gottes Gnade allein genügt. Das ist der zweite Punkt. So, wow, super spät. Bin echt ein bisschen hinterher. Ich lese jetzt ganz schnell. Wir haben in unserem Text bis jetzt nur den Ruf Christi gehört, noch gar nicht die Bekehrung Saulus, wie das ablief. Das lesen wir jetzt in den letzten 8 Versen zusammen noch durch. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias. Er aber sprach: Siehe, Herr, hier bin ich. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der dir erschien auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend. Wahrscheinlich Batterie. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Und das bringt mich zu unserem dritten und letzten Punkt. Gott benutzt gewöhnlich Christen wie Hananias, dich und mich. Ja, Gott sucht sich hier, obwohl alles von seiner Gnade abhängt, haben wir gerade gesagt, einen ganz gewöhnlichen Christen aus wie Hananias. Der war nicht der Gemeindeleiter von Damaskus, das war einfach ein Heiliger, der dort gelebt hat, im Sinne von einem Nachfolger Jesu. Und sendet ihn zu Saulus. Und Hananias, kann man sich vorstellen, ist erstmal gar nicht so erfreut. Namen hat er schon mal gehört, Saulus von Tarsus, bringt alle Christen um. Das war schon genug zu wissen. Der kommt jetzt auch noch nach Damaskus. Ihm war auch bewusst, dass er eben da die Berechtigung von Hohepriestern hat. Und diese Frage, die Hananias dann Jesus stellt, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, er fragt so, Jesus, bist du dir wirklich sicher, dass du den wieder sehend machen willst? Also denk nochmal drüber nach. Der ist gekommen, um uns alle zu töten. Und es wäre echt wesentlich schwieriger für ihn, wenn er nichts sehen würde. Ja, also so stelle ich mir vor. Und ich finde es vollkommen verständlich, das Jesus zu fragen. Aber Jesus antwortet Hananias da sehr klar drauf und sagt, Saulus ist ein von mir ausgewähltes Werkzeug. Ja, das ist wieder das wie vorhin. Jesus beruft. Egal, ob Hananias sich denkt, nicht so optimal. Jesus hat ihn auserwählt. Und ich finde dann auch wieder als Reaktion darauf, also Jesus sagt dann, hey, ist mein auserwähltes Werkzeug, geh dahin, mach das, finde ich Hananias Vertrauen und Mut beeindruckend. Klar, Jesus hat ihm gesagt, hey, der wird für meinen Namen leiden, der wird vor Könige gehen, der ist mein Werkzeug. Ja, wenn ich das entschieden habe, aber Hananias erstmal dieses Vertrauen zu haben, ja, gut, Saulus ist jetzt da, Jesus wird sagt, der wird das alles machen, aber dahin zu gehen als Christ, zu dem, der die Christen töten will, finde ich sehr beeindruckend. Und er geht hin und ich finde, er macht sogar noch mehr, er geht hin zu Saulus und begrüßt ihn erstmal als seinen Bruder. Ja, so von wegen, eigentlich ist es der Brudermörder, der hat seine Geschwister ermordet und stattdessen sieht er ihn schon mit Jesu Augen und sieht den Bruder in Saulus. Und er betet für ihn, er legt ihm die Hand auf und die Blindheit Saulus wird weggenommen, ja, die sinnbildlich für seine geistliche Blindheit steht. Seine Augen werden für die Wahrheit geöffnet. Er bekommt den Christus offenbart, so schreibt er das selbst, also Paulus im Galaterbrief, und er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das sind so Dinge, die alle gleichzeitig irgendwie geschehen. Und ab dem Punkt wusste Paulus dann definitiv, wem er jetzt gehört, wem er nachfolgt, dass Jesus Christus sein Messias ist. Und um das zu machen, als Teil dieser Bekehrung, lässt er sich taufen. Das ist das, was wir hier lesen. Er lässt sich sofort taufen. Und was ich vorhin schon gesagt habe, dass diese Bekehrung der Saulus als Vorbild für jede Bekehrung dient, das habe ich geklaut von Charles Spurgeon, der hat es geschrieben und ich habe das gelesen und ich dachte mir so, was ein Quatsch. Ja, wie helles Licht, bla bla bla, die Geschichte ist doch nicht ein Vorbild für jede Bekehrung. Aber nicht der genaue Ablauf ist das, was er gemeint hat, sondern dieses geistliche Prinzip dahinter. Vor einer Bekehrung haben wir einen Feind Gottes. Ja, wir erinnern uns, jeder Mensch ist Prinzip, wird als Feind Gottes geboren. Jeder von uns war oder ist ein Feind Gottes. Und diesem Feind Gottes begegnet Gott aus vollkommener Willkür. Ja, das ist eher so ein negativ belegtes Wort, aber aus Willkür begegnet Gott diesem Menschen mit Gnade, ruft ihn zur Nachfolge und dann wirkt er durch seinen Heiligen Geist. Die Bekehrung erfolgt, dieser ehemalige Feind Gottes wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und als Abschluss der Bekehrung folgt dann die Taufe. Das ist, was er meint, ist das Vorbild für jede Bekehrung. Und das nächste ist, was wir halt auch bei Paulus hier oder Saulus seiner Bekehrung sehen, ist, dass obwohl Gottes Gnade allein diese Bekehrung bewirkt, möchte er doch dich, möchte er mich benutzen, so wie er Hananias benutzt hat, um Menschen in dieser Bekehrung zu begleiten, um das zu wirken durch uns in anderen Menschen. Und da ist die Frage, bist du bereit, so wie Hananias, Jesu Ruf zu den Menschen zu folgen, dich benutzen zu lassen, deine Furcht zu überwinden, Jesus vollständig zu vertrauen, wenn er dir was gesagt hat. Genau, ganz zum Schluss nochmal zusammenfassen unsere drei Punkte. Gott beruft, wen er will. Bekehrung braucht genau drei Dinge, nämlich Gottes Gnade, Gottes Gnade und Gottes Gnade. Und Gott benutzt so gewöhnliche Christen wie Hananias, dich und mich. Und damit kommen wir zur Abschlussfrage für dich heute Morgen. Bist du Saulus oder bist du Hananias? Bist du heute Morgen hier und bist noch ein Feind Gottes? Hörst vielleicht gerade den Ruf Jesu umzukehren und ihm nachzufolgen? Ich möchte dir sagen, tu es heute Morgen noch, wenn Jesus dich ruft. Er ist für dich gestorben am Kreuz vor 2000 Jahren für deine Schuld. Und egal wie dein Leben aussieht, welche Fehler du gemacht hast, wenn Jesus dich retten will, dann kann ihn nichts davon abhalten. Und wenn du Gottes Ruf hörst, so wie Paulus ihn gehört hat, wie dieser IS-Kämpfer ihn gehört hat, wie Millionen von Menschen ihn gehört haben, dann antworte ihm heute Morgen. Nimm Jesus wirklich als deinen Erlöser, als deinen Messias, als deinen Herrn und als deinen größten Schatz an, damit er dir ewiges Leben in seiner Gemeinschaft schenken kann. Wenn du Fragen hast, wenn du nicht sicher bist, komm auf jemanden zu. Wenn du Gebet willst, wenn du diesen Schritt mit jemandem gemeinsam gehen willst, dann komm auf jemanden zu, auf mich, auf jemanden vom Leitungsteam, auf unser Gebetsteam. Aber vielleicht bist du Hananias, vielleicht hast du Gottes Gnadengeschenk schon angenommen. Aber da möchte ich dich auch herausfordern, so zu sein wie Hananias und Gott durch dich bei der Bekehrung anderer wirken zu lassen. Ihm zu vertrauen, wenn er dich ruft, deine Menschenfurcht abzulegen und wirklich anderen Menschen in Liebe zu dienen. Also egal, wer du von beiden bist, Gott ruft dich heute Morgen und antworte Gottes Ruf, lass es nicht unbeantwortet. Papa, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du zu uns sprichst, Herr. Und ich bitte dich, hilf uns, dir zu antworten. Hilf uns, wo wir es von uns selbst nicht können, Herr. Wir brauchen in jedem Bereich unseres Lebens deine Gnade, Herr, und so. Gieß die einfach aus über uns heute Morgen, Gott. Amen.